Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 30. April 2025. Mit diesen wichtigen Hinweisen: unsicheres Europa, sichere Schweiz, öffentliche Vorträge von mir. Es geht weiter am Mittwoch, dem 7. Mai 2025 im Gemeindesaal Schlossgut an der Schlossstraße in Münsingen. Bitte melden Sie sich an, weltwoche.ch/Münsingen, weltwoche.ch/Münsingen, oder dann eine Woche später am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, Blues Cinema Chur im wunderbaren Bündnerland, Sommerausstrasse 7 in Chur, der Kantonshauptstadt. Auch da können Sie sich bereits anmelden, weltwoche.ch/Chur. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken, kein Firlefanz, keine Tonbild- oder Diashows, sondern Worte setzen ins Bild und Substanz ist gefragt. Ich freue mich dann vor allem auch auf die Diskussion mit Ihnen und auf selbstverständlich zahlreiches Erscheinen. 30. April, ein Schlüsseldatum, meine Damen und Herren. Heute vor exakt 50 Jahren, ich kann mich noch erinnern, in meinen Kindheitstagen, lang ist's her, haben sich Bilder eingeprägt. Die Bilder eines Hubschraubers auf einem Gebäude und eine Menschenschlange, die da über ein Leiterchen hochstieg, hochkletterte, und selbst meinem noch kindlichen Gemüt hat sich das Chaos der damaligen Tage mitgeteilt, obwohl ich von den weiteren Umständen nicht wahnsinnig viel begriffen haben dürften. Dieser 30. April 1975 bedeutete das Ende des Vietnamkriegs, oder man müsste präziser sagen, der Vietnamkriege. Es gab nämlich mehrere davon für dieses leidgeplagte Land, das sich ja unglaublich erholt hat seither, trotz einer kommunistischen, nach wie vor kommunistischen Regierung, die da mit harter Hand und ziemlich verfilzt, um es mal so anzudeuten, regiert. Ungeachtet all dessen, Vietnam ein regelrechter Tigerstaat, und die Vietnamesen auch von großer Wehrhaftigkeit. Sie haben nämlich immer wieder über die Jahrhunderte mächtige Invasoren und Eindringlinge aus dem Land geworfen, unter anderem auch die Chinesen nach 600-jähriger Besatzung, dann die Franzosen und eben auch die Amerikaner, die 1975 ihr Waterloo oder eben ihr Vietnam erlebt haben. Und diesem Thema widmen wir einen Schwerpunkt in der Ausgabe, die morgen erscheint. Sie haben auch einiges schon mitbekommen hier in Form von Interviews mit dem Harvard-Historiker Frederick Logwall. Und aus gegebenem Anlass empfehle ich Ihnen zwei Bücher, die wirklich ganz hervorragend sind und die sich aus primär amerikanischer Sicht mit dem Vietnamkrieg beschäftigen. Vielleicht noch ein dritter Tipp: Stanley Carnot, der leider verstorbene Historiker und ehemalige Kriegskorrespondent. Stanley Carnot hat ein Standardwerk verfasst, Titel Vietnam, eine Geschichte. Er ist 2012 verstorben, Stanley Carnot, schon hoch betagt. Das ist eine umfassende Einführung ins Thema, natürlich auch unter besonderer Berücksichtigung des Kriegs, dann vor allem auch unter amerikanischer Beteiligung. Vietnam von Stanley Carnot geschrieben. Jetzt aber die beiden bereits angedeuteten Bücher. Hue 1968, A Turning Point of the American War in Vietnam von Mark Bowden. Mark Bowden, ein Mann, der vielleicht Ihnen auch bekannt ist, hat Black Hawk Down geschrieben oder Killing Pablo, wie man dem Drogenbaron Pablo Escobar damals mit einem Sonderkommando zu Leibe gerückt ist. Die Schlüsselschlacht von Hue 1968 nach der Tet-Offensive, die Kaiserstadt in der Mitte Vietnams. Noch heute sind die Spuren des Krieges dort zu besichtigen, obwohl der alte Palast teilweise wieder aufgebaut worden ist. Dann das Buch, das ich bereits erwähnt habe im Interview mit Frederick Loguall, Embers of War, The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam. Frederick Loguall, eine sehr eindringliche historische Schilderung des 20. Jahrhunderts. Unter Einbeziehung auch vietnamesischer Perspektiven und ganz überraschenden Einsichten, die mich damals wirklich verblüfft haben und mir die Augen geöffnet haben auf diesen Konflikt. In der morgigen Ausgabe kommen wir darauf zurück. Übrigens auch eine Würdigung der bedeutendsten Vietnamfilme durch meinen Kollegen Benjamin Bögli, ein Thema, das vor allem deshalb auch Interesse verdient, weil man daraus eben lernen kann, wie Hybris, Verblendung, Missverständnisse, auch die Weigerung, den Gegner wirklich verstehen und erkennen zu wollen, wie das zu einer falschen Politik führt. Und das ist genau heute, vor allem auch in Europa, vor allem auch in Deutschland, aber nicht zuletzt auch in der Schweiz, zu beobachten in der ganzen Berichterstattung, in dieser propagandadröhnenden, einseitigen Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, die ja den Lesern, den Zuschauern vorgaukeln sollte, dass alles nach den Vorstellungen gewisser Strategen in den westlichen Regierungslagern laufen soll. Nun allerdings realisieren die Beteiligten, dass es eben ganz anders herauskommt, als man das versucht hat, den Leuten weiszumachen und vor allem auch in der Europäischen Union, aber eben überschwappend auch auf die Schweiz, tut man sich schwer damit, hier mit der Wirklichkeit zu Rande zu kommen. Deshalb ist es eben wichtig, immer wieder beide Seiten anzuschauen. Und im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Dieses lächerliche Argument, ja, das ist ja die Russenpropaganda, das darf man gar nicht ernst nehmen. Das ist dummes Zeug, meine Damen und Herren. Denn im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Und auch die Schweiz, die Schweizer Regierung betreibt Propaganda, leider, weil sie eben die Neutralität preisgegeben hat in dieser Auseinandersetzung. Das kennen Sie bereits. Für das Bundesgericht hat die Freizügigkeit mit der EU unbedingten Vorrang. Sehr verdienstvoll, wie die NZZ-Journalistin und frühere Weltwoche-Kollegin Katharina Fontana anhand eines Schlüsselurteils von 2015 darauf hinweist, dass unser oberster Gerichtshof, das Bundesgericht in Lausanne, im Zweifelsfall gegen die Schweizer Verfassung entscheidet, wenn es darum geht, zum Beispiel straffällige Ausländer des Landes zu verweisen, EU-Bürger, dann werden hiesige Gerichtsentscheide überrumpelt, über den Haufen geworfen durch die Bundesrichter in Lausanne. Und das nimmt Katharina Fontana zum Anlass, um einen sehr skeptischen Blick auf die Forderung zu werfen, dass die Schweiz ihre Zuwanderung in Zukunft dann dereinst wirklich selber wieder steuern dürfen soll. Das ist ja das Anliegen der SVP mit ihrer 10-Millionen-Initiative gegen die 10-Millionen-Schweiz. Und da ist dann sehr fraglich nach Auffassung dieser Rechtsexpertin, dass unsere Gerichte tatsächlich eine Selbststeuerung der Migration erlauben würden. Das Bundesgericht, ich zitiere aus dem Artikel, das Bundesgericht grätschte ganz bewusst in diese Debatte hinein. Es machte klar, dass es einseitige Schutzmaßnahmen gegen die Zuwanderung nicht akzeptieren würde, setzte das Parlament den neuen Verfassungsartikel auf eine Weise um, die mit dem Freizügigkeitsabkommen nicht vereinbar sei. Kurz, eine einseitige Schutzklausel hielt er vor den Lausanner Richtern mit großer Wahrscheinlichkeit nicht stand. Das dürfte auch für andere Maßnahmen wie Einwanderungsabgaben oder einseitig angeordnete Kontingente gelten, die mit der Personenfreizügigkeit schwerlich in Einklang zu bringen sind. Meine Damen und Herren, Sie sehen das. In ganz wichtigen innenpolitischen Fragen sind uns die Hände gebunden, sind wir gar nicht mehr selbstständig, können wir nicht mehr nach schweizerischem Interesse handeln, sondern werden wir ferngesteuert, werden wir fremdbestimmt durch Brüssel und die dortigen Interessen, die eben auf mehr Zuwanderung in die Schweiz drängen und uns daran hindern, die Segel selber zu setzen, gerade dann, wenn es stürmt. Und das ist ja das Entscheidende, dass man vor allem als kleines Land, als kleineres Schiff, um jetzt im Bild zu bleiben, zwischen da diesen größeren, aber ziemlich auch leckgeschlagenen Kähnen der Europäischen Union, dass man da noch eigenhändig manövrieren kann. Das ist eben gerade nicht der Fall. Die SVP fordert, dass Soldaten wieder Munition zu Hause aufbewahren. Kriminologen warnen, aber die Kriminologen irren, meine Damen und Herren. Wir müssen zurück, das ist meine unbedingte, uneingeschränkte Überzeugung, wir müssen zurück zur alten Armee 61. Das war die große, die Heldenzeit der schweizerischen Armee. Ja, die Heldenzeit lag vielleicht schon etwas weiter zurück, auch im Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem, im Kalten Krieg war die Schweizer Armee geprägt von einem Geist der glaubwürdigen Wehrhaftigkeit. Und was war das Geheimrezept? Das Geheimrezept war eben eine möglichst umfassende Milizarmee, 650.000, 700.000 Soldaten unter Waffen, mobilisierbar, mit Zettelchen ohne KI und Satellitenunterstützung durch Elon Musk, sondern einfach durch Zettelchen. Und an den Busstationen gab es solche Plakate, da konnte man schauen, wo du im Ernstfall hin musst. Das war eben noch präsent damals im Leben der Schweizer, der Ernstfall, man musste auch Bunker bauen, all diese Dinge. Und die Schweiz, ein Musterland der Wehrtüchtigkeit. Wir hatten auch sehr viele Flugzeuge, Panzer. Da kann man meines Erachtens etwas zurückfahren. Der Wagenpark da, die Spielzeugabteilung, die verliert an Bedeutung in Zeiten des Drohnenkriegs. Aber wir müssten leistungsfähige Drohnen haben, die man aus den Bergen, aus Alpenlöchern gewissermaßen emporschwärmen lassen könnte. Stellen Sie sich das einmal vor. Und dies verbunden mit einem Massenheer an Milizsoldaten. Keine Berufsarmee. Das ist übrigens eine Lehre des Vietnamkriegs. Die Amerikaner haben nach dem Krieg entschieden, keine Milizarmee mehr zuzulassen, keinen Draft, weil eben die Amerikaner, weil sie ihre Kinder selber und die Kinder nicht zuletzt, ihre Kinder in diesen Krieg schicken mussten, sind sie immer skeptischer geworden gegenüber ihrer Regierung, aber am Schluss innenpolitisch dem Vietnamkrieg der eigenen Administration sozusagen den Stecker rausgezogen. Und daraufhin haben die amerikanischen Behörden gesagt, ja, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen eine gefügige Armee von Berufssoldaten. Also aus demokratischer Sicht ist ein Milizheer, wie es die Schweiz immer noch hat, aber ein Schrumpfheer, heute gar nicht mehr verteidigungsfähig, glaubwürdig, das ist schon die richtige Sache. Also wieder zurück zu dieser schnellen Mobilisierbarkeit, zu diesem dezentralen Aufbau, sehr vielen Soldaten, von mir aus weniger Material, weniger Flugzeuge, all diese Dinge, eher etwas auf Drohnen setzen. Das sind jetzt sehr einfache, handgestrickte Grundorientierung, aber das wäre für mich die Richtung, in die man einmal diskutieren sollte und nicht einfach immer festgefahren am Alter. Und das, was die SVP hier fordert, das war eben früher auch der Fall, dass jeder Soldat sein Sturmgewehr zu Hause hatte und 12 Schuss Munition für den Ernstfall, dass man sich bis zum Zeughaus unter Umständen den Weg freischießen konnte. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn eben Waffen zu Hause sind, das klingt jetzt provokativ in der heutigen Zeit, aber wenn Sie eben eine Waffe zu Hause haben, meine Damen und Herren, dann weiß eben auch die Regierung, dass sie es mit wehrfähigen, verantwortlichen Bürgersoldaten zu tun hat, wie im alten Griechenland, als die an der Macht und an der Regierung und an der Politik beteiligten Bürger auch Hopliten waren in der Phalanx, natürlich in einer ganz anderen Gesellschaftsordnung. Keine Angst, ich will jetzt hier nicht eine Rückkehr zur griechischen Polis fordern, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. 100 Tage im Amt, Donald Trump lotet die Grenzen des Rechtsstaats aus. Ja, er hat autoritäre Neigungen, Donald Trump, ist allerdings nicht verwunderlich, denn er ist Unternehmer und Unternehmer sind sich gewohnt, top-down zu entscheiden. Übrigens verbindet ihn nicht nur diese autoritäre Neigung mit dem russischen Präsidenten, Achtung, sondern auch seine Abneigung gegen diesen woken, progressivistischen Zeitgeist, gegen diesen verlogenen Globalismus, wie es auch neudeutsch heißt seit einigen Jahren. Putin, auch ein Konservativer, jetzt in der russischen Tradition, ein Nationalist, ist übrigens ein Grund dafür, warum Putin nicht erst seit dem Einmarsch der Truppen in die Ukraine so sehr gehasst wird, vor allem auch im Mainstream. Und da wird vieles durcheinander gewirbelt und auch auf Trump fällt ja sozusagen ein Schatten da des Kreml-Chefs. Von Anfang an hat man ihm ja versucht, hier anzudichten, er sei da ein Pudel, ein Handlanger. Es gibt nach wie vor Leute, die das erzählen, wie wenn das eine Tatsache wäre. Dabei ist das Unsinn, ist sogar widerlegt worden, gab Untersuchungen in diese Richtung. Das haben die unterlegenen Demokraten ihm damals zu unterstellen versucht. Ich ziehe in der morgigen Weltwoche, werde dann etwas ausführlicher darauf zu sprechen kommen, ich ziehe eine positive Zwischenbilanz nach Donald Trump und 100 Tagen. Natürlich ist da jetzt einiges ins Rumpeln und auch durcheinander geraten. Aber Entschuldigung, wenn Sie eine falsche, über Jahrzehnte eingespurte Politik auf ein neues Gleis heben wollen, wenn Sie weg wollen von diesem linken Wokismus, wenn Sie zurück wollen zu einer konservativeren, realistischeren, geradezu kulturrevolutionären Rückbesinnung, ich komme dann gleich noch auf das Wort Kulturrevolution zu sprechen, ja, dann rumpelt es immer, das geht nicht einfach spurlos vonstatten. Und da passieren auch Fehler, selbstverständlich, aber meines Erachtens stimmt eben die Richtung, die Trump einschlägt. Frieden ist besser als Krieg, Meinungsäußerungsfreiheit ist besser als Zensur. Ja, man muss auch auf die Überfahrenen, die Beklagenswerten, wie es heißt, auf die einfachen Leute muss man hören. Man muss den Staat herunterfahren, deregulieren, aufhören mit dieser sterilen Schuldenmacherei. Und es ist aus amerikanischer Sicht auch legitim, darauf hinzuweisen, dass es Unfairness-Elemente gibt in diesem Welthandel und dass sich andere nicht an die Regeln halten, zum Beispiel die Chinesen, aber auch nicht die Europäische Union. Ob es dann in der Umsetzung, in der konkreten Anwendung dieser Grundsätze richtig ist, ob da alles aufgeht, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber man muss sich hier etwas lösen. Und man muss sich auch lösen von der Person Trump und die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika betrachten. Und auch da zeichnet sich Trump durch eine überlegene Wirklichkeitswahrnehmung aus. Er hat nämlich realisiert, dass die Amerikaner nicht mehr stark genug sind, um da der ganzen Welt den Marsch zu blasen, sondern die Amerikaner haben sich überlupft, wie wir in der Schweiz sagen. Sie haben sich übernommen, jetzt zieht er sich zurück. Er realisiert also und anerkennt die Tatsache einer multipolar gewordenen Welt. Man muss mit den Russen reden, man muss mit den Chinesen reden und er versucht das natürlich aus einer Position der Stärke zu machen. Also Sie werden hier in der Weltwoche nicht die immer gleichen sterilen Abgesänge auf das immer gleiche Thema hören, ganz im Gegenteil. Dann das große Thema, die Blackouts, die Stromausfälle in Teilen Europas, übrigens auch in Großbritannien gab es Stromausfälle, eine unheimliche Sache. Jetzt werden da die aller exotischsten und abenteuerlichsten Theorien aufgestellt mit Elektronen und was weiß ich noch alles. Aber das Offensichtliche wird nicht thematisiert, dass nämlich die Spanier ihre Energieversorgung vor allem auf die sogenannten erneuerbaren Energien abgestellt haben, auf die Windkraft und die Solarzellen. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert, das bricht zusammen. Das ist zwar jetzt natürlich alles andere als gesicherte Erkenntnis, das wird auch abgestritten, es wird vermutlich auch vertuscht, wenn es in diese Richtung gehen sollte. Aber damit muss man sich doch auseinandersetzen. Dieser Flatterstrom, diese Unsicherheit, die man eingebaut hat als ideologische Verblendung, Spanien ein Musterland, und dort gehen jetzt die Lichter aus oder sind sie ausgegangen mit Milliardenschäden jetzt und auch gewaltigen Risiken, die man dadurch eingegangen ist, das muss doch all jenen zu denken geben, die diesen grünen Luftschlössern hinterher gelaufen sind. Die Partners Group Compass Europa Initianten mit ihrem urdemokratischen Anliegen, ich meine, wie kann man nur gegen das eigentlich sein? Die Compass Europa Leute, sie haben gesagt, wir machen eine Kompass-Initiative und diese Initiative verlangt, dass man die EU-Verträge zwingend nicht nur dem Volk, sondern auch den Kantonen vorlegen muss, also Ständemehr und Volksmehr, weil es sind wichtige Verträge, also braucht es auch hohe demokratische Hürden. Und das ist ja ein Vorstoß, den man ja nur uneingeschränkt begrüßen kann. Also wenn man gegen das ist, dann hat man ein Demokratieproblem und man will die Leute, Entschuldigung, hinters Licht führen. Ich dachte, ganz klar. Ich meine, einerseits, Sie merken es ja, einerseits erzählt man uns aus dem Bundeshaus, aus Bern, diese Verträge sind wichtig. Ohne diese Verträge haben wir den Wirtschaftsblackout in der Schweiz, dann gehen auch hier die Lichter raus. Aber gleichzeitig sagen die gleichen Leute, aber nein, es reicht da das einfache Volksmehr. So wichtig ist das jetzt auch wieder nicht, dass wir ein Volksmehr machen müssen. Also auf der einen Seite ist es die wichtigste Volksabstimmung überhaupt, auf der anderen Seite möchte man sie aber schlank hier durchbringen, da merkt ja der Hinterste und der Letzte, dass etwas nicht mehr stimmt. Aber den Kollegen von Partners Group, denen gebührt das Verdienst, dass sie da die Komfortzone ihrer unternehmerischen Erfolgsexistenzen verlassen haben, um eben selber noch einmal in den Schützengraben zu steigen und sich patriotisch für dieses Anliegen der Demokratieverbindlichkeit in der Schweiz einzusetzen. Und es freut mich, dass Sie jetzt auch die Einreichung der Initiative mit genügend Unterschriften hier in Aussicht gestellt haben. Das habe ich Ihnen übrigens schon angedeutet vor einigen Wochen, aber das soll dann im Sommer der Fall sein. Gleichzeitig setzt Bundesbern auf byzantinische Geheimniskrämerei. Das ist ja noch rätselhafter und mysteriöser als das, was im Vatikan jeweils vor Papstwahlen abgeht. Jetzt hat man ja diesen Vertrag, diesen Unterwerfungsvertrag. Über 1000 Seiten sollen das sein. Absolut wird das geheim gehalten, weil man, glaube ich, der EU nicht auf die Füße stehen will. Aber es sind eben nicht alle Parlamentarier gleich. Einige haben es schon gesehen. Zum Beispiel der Benedikt Würth, der Mittelständerat, der hat es gesehen. Auch der Simon Michel, der EU-Turbo von der FDP, auch der scheint da schon vollständig im Bild zu sein. Jetzt hat der Bundesrat gemerkt, das geht ja gar nicht, wenn Einzelne das gesehen haben, andere nicht. Und jetzt ist er ja mit diesem grandiosen Vorschlag gekommen, es sollen alle Fraktionen 2 Delegierte benennen können, die dann während einer Stunde dieses Kompendium zwar nicht fotografieren, aber anschauen und lesen dürfen. Ist übrigens alles auf Englisch. Ich meine, das ist ja eine unsinnige Ansage. In einer Stunde kannst du doch niemals so etwas durchlesen, geschweige denn studieren. Das ist ja schlichte Augenwischerei. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass sich die Parlamentarier, auch die von der SVP, dann noch hergeben, um da mitzumachen. Bei der SVP soll es sich um Fraktionen Chef Thomas Seschi und die EU-Dossier-Verantwortliche Magdalena Martullo handeln. Das wäre der grösste Fehler, wenn die da mitmachen bei dieser Verschleierungsübung im Tarnkleid der Transparenz. Ich meine, da muss man doch einfach sagen, bei dieser Farce mache ich nicht mit. Und Christoph Blocher hat in seiner Sendung Teleblocher das genau so auch dargelegt. Er hat gesagt, er wäre doch niemals bei so einer Zirkusübung, Entschuldigung, wenn es nicht so ernst wäre, bei einer Zirkusübung würde er nicht mitmachen. Da müsste man Stopp sagen. Übrigens, in der NZZ heute Morgen wird gerade nach dem Blackout jetzt, dem Zusammenbruch, da dem Teilzusammenbruch der EU-Stromnetze, die sofortige Anbindung der Schweiz an diese Stromnetze gefordert. Also da merkt man auch, dass die Ideologie, das Wunschdenken hier den Griffel führt. Streit um OECD-Mindeststeuer. Ja, die Amerikaner setzen sich darüber hinweg. Die OECD-Mindeststeuer, was ist das? Die OECD ist ja dieses Steuerkartell mit vielen Pleitestaaten, unter anderem die USA sind da dabei. Die haben ja vor einigen Jahren verordnet. So, jetzt muss jedes Land eine globale Mindeststeuer bei Konzernen anwenden. Die dürfen da nicht mehr profitieren. Die Steuerhoheit der Länder ist weg und wir befehlen jetzt einfach 15% mindestens für die grossen Konzerne und die Schweiz, vor allem einzelne Kantone, haben tiefere Steuern eingesetzt. Also Ausschaltung des Steuerwettbewerbs, Harmonisierung auf einem Mindestpunkt. Natürlich mit der Absicht, dann global das Ganze nach oben zu bringen, um die Firmen zu enteignen, um hier den Steuerwettbewerb auszuschalten. Und ich habe damals als Parlamentarier gesagt, das ist das Dümmste und das ist das Gefährlichste und das ist ein Affront. Da dürfte die Schweiz niemals mitmachen, aber ich stand allein auf weiter Flur. Es ist dann, ja, die haben Druckmittel in der Hand und wenn die Schweiz sich dem widersetzt und so weiter und die Amerikaner machen ja auch mit. Ja, die Amerikaner fädeln sich jetzt raus unter Trump. Die machen nicht mit. Und die Schweiz steht wieder einmal neben den Schuhen, weil sie den Musterschüler spielen wollte. Aber was heißt denn da die Schweiz? Nicht die Schweiz, sondern einige Vertreter, die da in Bern sich für die Schweiz halten. Übrigens zu diesem Geheim zu dieser Geheimnistuerei da mit den EU-Unterwerfungsverträgen. Dagegen regt sich jetzt Protest, das meldet der Tagesanzeiger. Eine Schweinerei, Parlamentarier kritisierten eingeschränkten Zugang zu EU-Verträgen. Recht haben diese Parlamentarier. Ist Ökostrom gefährlich für das System? Das fragen bereits die deutschen Zeitungen. Unsere Antwort lautet ja, aber darauf kommen wir dann gleich im Anschluss zu sprechen. Im internationalen Weltwoche Daily. Für die schweizerischen Belange habe ich geschlossen, aber ich freue mich, wenn Sie auch in einigen Minuten dabei sind, wenn ich Sie aus noch internationalerer Perspektive auf den neuesten Kenntnisstand zu setzen versuche. Bis dahin und ganz grundsätzlich und überhaupt wünsche ich Ihnen einen tollen, schwungvollen Start. Es wird wieder ein herrlicher Frühlings- oder frühsommerlicher Tag hier. Es zeichnet sich schon ab, die Taghelle zieht ein, wenn ich da aus meinem Bürofenster blicke. Und ja, bis gleich in den internationalen Nachrichten.